Lass uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass dein Wort bleibt kräftig und wirksam, voller Segen und dass du dich selbst in deinem Wort offenbarst. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns segnest heute Morgen. Und Herr, du weißt um meine Schwachheit heute und doch wir brauchen kein kräftiges Menschenwort. Wir brauchen dein Wort, Herr, und deine Kraft. Und darum lass den kostbaren Schatz deines Wortes hindurchleuchten durch alles irdene Gefäß. Herr, wir bitten dich, segne uns mit deiner Gnade. Amen. Ich habe heute eine Hiobsbotschaft erhalten. Auf diese Weise wird so manchmal eine traurige Nachricht eingeleitet. Hiobsbotschaften sind nicht etwas, was man sich wünscht in der Regel. Ihr kennt sicher die Geschichte von Hiob, oder? An einem Tag hat er alles verloren. Seinen ganzen Besitz, alle seine Kinder. Alles, was ihm wichtig war. Die Boten, die ihm von all der Not berichteten, sie brachten ihm, einer nach dem anderen, schreckliche Nachrichten. Eben Hiobs Botschaften. Das Buch Hiob, es handelt von der Frage, was der Grund von Leid ist und ob Gott gerecht ist. Aber vor allem um die Frage, wer ist eigentlich weise genug, auf diese Fragen zu antworten? Auf diese schweren Fragen des Lebens eine Antwort zu geben. Wo ist diese Weisheit zu finden? Das Buch Hiob ist keine leichte Lektüre. Bei den Diskussionen der Freunde, da weiß man nicht so richtig, wie man das bewerten soll. Manches klingt fromm und ist irgendwie auch nicht so ganz falsch und doch in der Situation völlig unangemessen. Und auch die Aussagen von Hiob sind oft ziemlich beklemmend. Hiob, kannst du so mit Gott reden? Wir wissen also, was mit einer Hiobsbotschaft gemeint ist, aber was ist eigentlich die Botschaft Hiobs? Was sollen wir von Hiob lernen? Warum ist diese Geschichte in der Bibel? Es gibt nur wenige Bezüge zu Hiob in der Bibel. Paulus zitiert ein paar Stellen aus dem Buch. Hesekiel vergleicht Hiobs Rechtschaffenheit mit der von Noah und Daniel. Doch es gibt eine Stelle, die uns erklärt, was die Hauptbotschaft der ganzen Geschichte Hiobs ist. Was wir sogar ganz praktisch dadurch lernen sollen. Und die finden wir in Jakobus 5, Vers 11. Jakobus 5, Vers 11. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Ich habe das Thema heute überschrieben mit Hiobs Botschaft. Jakobus, er schreibt den Gläubigen außerhalb Palästinas, wo viele Christen nach den Verfolgungen hinfliehen mussten. Einige hatten miterlebt, wie Stephanus gesteinigt wurde und wie Saulus in seiner frühen Zeit die Gemeinde verfolgte. Jakobus, der Bruder von Johannes, der auch ein Jünger war, er wurde hingerichtet. Und Petrus, er wurde mehrfach verhaftet. Und er entkam dem Tod nur um Haaresbreite. Und auch in den Gegenden, wohin die Gläubigen geflohen sind, erlebten sie Anfeindung und Leid, Gefahr und Verlust. Und diesen Gläubigen in der Zerstreuung schreibt Jakobus, der Bruder von Jesus, über Hiob. Er will, dass sie Hiobs Botschaft in ihrer Situation erkennen und anwenden. Und das ist auch ein großer Segen für uns. Denn hier haben wir einen apostolischen, einen geistinspirierten Hinweis, wie wir Hiob verstehen und anwenden sollen. Der erste Punkt ist das Ausharren Hiobs. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört, schreibt Jakobus. Die Geschichte Hiobs war bekannt unter den jüdisch-christlichen Gemeinden. Es wurde vorgelesen so wie wir es gerade machen in den Abendgottesdiensten. Und darum haben die Gottesdienstbesucher von Hiob gehört. Hiob war ihnen nicht unbekannt. Deswegen kann Jakobus schreiben, vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und wenn jemand großes Leid ertragen musste, wenn ihm etwas gestohlen wurde, wenn er übervorteilt wurde, wenn er vielleicht ein Kind verloren hat, durch Krankheit oder Unfall, dann wurde der Name Hiobs bestimmt öfters erwähnt unter den Christen. Denn was ist das Erste, woran du denkst bei dem Namen Hiob? An Leid, an Schmerz, an Traurigkeit, an Not, an Verzweiflung. Hiob. Hiob ist ein extremes Beispiel für Leid. Ein extremes Beispiel. Er war ein gottesfürchtiger Mann, dem es anscheinend sehr gut ging. Er war verheiratet, er hatte 10 Kinder. Dazu war er überaus wohlhabend. Er besaß 7000 Schafe und 3000 Kamele und 1000 Rinder und 500 Esel und dazu viele, viele Diener. Er war einer der reichsten und einflussreichsten Männer seiner Zeit im Vorderen Orient. Doch an einem Tag, stellt euch das vor, an einem Tag verlor er alles. Feindliche Völker stahlen seine Rinder, Esel und Kamele, ein Feuer vom Himmel verzehrte alle seine Schafe, ein Sturm brachte alle seine Kinder um. Stell dir das vor, du verlierst an einem Tag einfach alles. Nicht nur dein Erspartes, sondern deinen ganzen Besitz. Und nicht nur eines deiner Kinder. So schrecklich, dass man es sich gar nicht vorstellen mag. Aber alle deine Kinder. Und das nicht aus eigener Schuld, weil er irgendwie einen Krieg begonnen hat oder völlig fahrlässig daherging, sondern völlig unvermittelt. Es bricht einfach auf ihn herein. Und dann wird er auch noch krank. So krank, dass er nachts nicht schlafen kann vor Schmerzen. Und als seine Freunde kommen, da erkennen sie ihn kaum wieder, so entstellt ist er. Seine Frau will ihn überreden, doch seinen Glauben an Gott aufzugeben. In der Stadt wird sein Ansehen mit Füßen getreten. Die sonst zu ihm aufsahen, sie spotten über ihn. Selbst Kinder machen Witze über ihn. Und sogar seine Freunde, sie machen ihm lauter Vorwürfe. Und auch wenn sie es vielleicht gut meinen, aber bei all dem Leid, das sie sehen, können sie nicht anders als zu denken, dass Hiob schwer gegen Gott gesündigt haben muss. So wie er sein Leben gerade aussieht. Hiob ist ein Bild des Leids. Er litt in allen Bereichen, am Körper und an der Seele. Er verlor Besitz und Beziehungen, Ansehen und Hoffnung. Hiob erfuhr Leid in jeder erdenklichen Weise. Aber Jakobus, er sagt nicht, vom Leiden Hiobs habt ihr gehört. In dem Abschnitt geht es Jakobus um Geduld, um Wartezeiten im Leben der Christen, im Umgang mit Leid. Im Vers zuvor heißt es, nehmt Brüder zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Nun lasst mich ehrlich sein, Hiob ist kein gutes Vorbild für Geduld. Er ist kein gutes Vorbild für Geduld. Er ist ein Bild des Leidens, ja, extremen Leidens, außerordentlichen Leidens. Aber Hiob, er trägt es nicht mit stoischer Ruhe, mit einer frommen Gelassenheit. Zunächst scheint es so, noch so. Seine erste Reaktion ist, er zerreißt sein Gewand in Trauer und dann bekennt er gläubig in Hiob 1, Vers 21, nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Nun hätte das Buch Hiob nur ein Kapitel, dann wäre er ein Vorbild der Geduld. Aber das Buch Hiob hat 42 Kapitel. Hiob ist eine Woche lang geduldig. und schweigt inmitten der Schmerzen. Doch dann bricht es aus ihm heraus. Seine erste große Rede in Hiob 3 ist eine bittere, verzweifelte Klage. Er beginnt damit, den Tag seiner Geburt zu verfluchen. Er wäre am liebsten nie geboren worden. Und er endet mit der Feststellung, dass er keine Ruhe und keinen Frieden hat, sondern nur Toben vorherrscht. Es gibt eine Stelle, wo die Geduld vorkommt im Buch Hiob. Eliphas, einer seiner alten Freunde, er versucht ihm zunächst etwas Hoffnung zu machen und weist darauf hin, dass Gott gerecht ist und Hiob sich an Gott wenden soll. Und wenn er wirklich unschuldig ist, dann werde Gott ihn bestimmt aus der Not retten. Doch Hiob antwortet schroff in Kapitel 6, Vers 11, was ist meine Kraft, dass ich warten? Und was ist mein Ende, dass ich mich gedulden sollte? Hiob will sich nicht gedulden. Hiob sagt, in dieser Situation kannst du nicht von mir verlangen, dass ich geduldig sein soll. Klingt nicht wie ein Vorbild für Geduld, oder? Hiob hielt nicht viel von diesem Ratschlag zur Geduld. Und in den nachfolgenden Kapiteln redet Hiob immer bitterer und immer verzweifelter. Er klagt Gott an und er wünschte sich bloß, er könnte in einem Gericht gegen Gott aussagen oder Gott dazu zwingen, ihm zu antworten, zu erklären, was das alles soll. Mehrfach wünscht sich Hiob zu sterben. Er glaubt, Gott meint es böse mit ihm und hat Gefallen daran, ihn zu zerschlagen. Und er sagt, ach Gott, mach doch einfach ein Ende mit mir, dass all das aufhört. Er fragt immer wieder nach dem Warum. Und er wird dabei immer verbitterter. Was ist bloß passiert mit dem geduldigen Hiob, der selbst beherrscht und fromm sein Leben führte? Er schreit und er redet, dass seine Freunde sich daran stoßen. Dass sie merken, so kann man doch nicht reden. Alle Versuche der Freunde, ihn zu beschwichtigen oder doch seine eigene Schuld zu prüfen, wirft er von sich. Allerdings verrennen sich seine Freunde dann auch heftig in ihren Erklärungen. Und sie machen ihm so schwere und unhaltbare Vorwürfe, dass man sich wundert. Sie kommen zu dem Schluss also, so wie was du erlebt hast, das können eigentlich nur Gottlose erleben. Hiob gibt im Laufe des Buches überhaupt kein gutes Vorbild ab für Geduld. Er gibt kein Vorbild für Besonnenheit, für weise Worte oder für gläubige Zufriedenheit mitten im Leid. Nein, Hiob ist kein Vorbild der Geduld. Wir hören von seinem Leiden und von seinem Klagen, aber kaum etwas von hoffnungsvoller, ergebener Geduld in diesem Leiden. Warum erwähnt Jakobus also Hiob in diesem Zusammenhang, wo es ihm doch eigentlich um Warten und Geduld geht? Manche Ausleger spekulieren, ob es vielleicht noch eine andere Hiobsgeschichte gab oder irgendwelche jüdischen Traditionen, die ihn eher als ein Vorbild der Geduld darstellen könnten, weil in dem Buch Hiob ist davon nicht so viel zu finden. Doch Jakobus, er schreibt bewusst nicht von der Geduld Hiobs, habt ihr gehört? Sondern was schreibt er? Vom Ausharren Hiobs, habt ihr gehört? Und hier ist ein Unterschied. Ausharren ist für gewöhnlich eng verknüpft mit Geduld, aber Ausharren heißt unter etwas bleiben, etwas beharrlich und anhaltend tragen, an etwas festhalten. Und es ist nicht verwunderlich, dass Hiob, der all dieses Leid erlebte, nicht immer sanftmütig und höflich zurückhaltend war. Er war kein gefühlloser Stein, dem der Schmerz nichts anhaben konnte. Doch Hiob war gläubig. Anhaltend gläubig. Ein australischer Lehrer, er sagt sehr treffend, Hiob war ein Gläubiger, jemand, der seit langem Gottes Heiligkeit und Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Liebe kannte. Daher war seine größte Qual die seiner Zweifel, seine plötzliche Unsicherheit in Bezug auf seine Beziehung zu Gott. Das Schlimmste für Hiob war, dass er nicht verstehen konnte, warum Gott sich gegen ihn stellt. Daran verzweifelte er fast. All den Raub seines Besitzes, sogar den Verlust seiner Kinder. Er wollte es geduldig tragen. Aber das, was ihn völlig zur Verzweiflung brachte, war: Gott, ich kann nicht verstehen, warum. Wieso bist du gegen mich? Wieso strafst du mich? Aber nicht aus Unglaube oder aus Bequemlichkeit oder Habgier oder irgendetwas dergleichen, sondern weil Gott ihm so wichtig war. D.A. Carson, er schreibt in dem Buch Wie lange her über Hiob: Es stimmt zwar, dass er auch Törichtes äußert und dafür zurechtgewiesen wird. Er wendet sich jedoch nie von Gott ab. Bei seiner Forderung, Gott möge ihm persönlich erscheinen und seine Handlungsweise erklären, handelt es sich um den Schmerzensschrei eines Glaubenden, der wissen will, was Gott vorhat. Hiobs Frau verlässt Gott und empfiehlt ihm, das Gleiche zu tun. Hiobs Freunde verraten Gott, indem sie ihn auf falsche Weise nach ihrer Vorstellung verteidigen und von Hiob verlangen, eine Schuld einzugestehen, die er nicht begangen hat. Und er hätte so vielleicht ihre Hilfe und ihren Beistand erhalten, vielleicht so manches an irdischem Besitz zurückerhalten, aber er hätte Gott damit verraten. Aber Hiob ging es um Gott. Er wollte Gott verstehen. Er wollte, dass Gott nahe ist. Und das blieb seine größte Sorge, sein höchstes Anliegen, aber auch sein tiefster Schmerz. Weil alles so schien, als hätte Gott ihn verlassen. Aber weil es ihm um Gott ging, nicht um sein Ansehen, nicht um sein Reichtum, nicht um ein gutes Leben, darum harrte er aus im Glauben, inmitten all der Schmerzen und all des Leids. Er klagte und er schrie, er weinte und er schimpfte, aber er blieb bei Gott. Er suchte eine Lösung von Gott und mit Gott und durch Gott und zu Gott. Alles andere kam für ihn nicht in Frage. Als Gott selbst am Ende des Buches redet, da ist es keine sachliche Erklärung für das Leid. Übrigens, Hiob, das und das ist der Grund, das und das ist vorgefallen. Nein. Sondern Gott lässt Hiob verstehen, dass er das Handeln Gottes in der Schöpfung nicht völlig erfassen kann, aber auch nicht völlig erfassen muss. Und dass Gott dennoch vertrauenswürdig ist. Gott weist Hiob sogar scharf zurecht. Er sagt: Du redest ohne Verstand. Deine Anklagen sind haltlos. Und was macht Hiob? Er tut sofort Buße. Aber er sagt: Ich habe töricht geredet. Ich bereue in Staub und Asche. Ich habe gesagt, was sich nicht gebührt. Alle Reden der Freunde haben ihn nur verhärtet, aber als Gott spricht, da ist er sofort überführt und sagt: Ja, Gott, du hast recht. Er bekommt keine Erklärung über die Versuchung Satans, über die Abläufe im Himmel, die uns das Buch Hiob zeigt, aber Hiob vielleicht nie erfahren hat. Aber was erfährt Gott ist, was Hiob erfährt ist: Gott ist da. Er ist in Kontrolle, selbst in meinem Leid, und ich kann ihm vertrauen. Er redet. Auch wenn ich das Leid nicht verstehe, Gott führt es dennoch recht. Diese Antwort genügt keinem gottlosen Skeptiker. Aber diese Antwort genügt dem Gläubigen. Diese Antwort genügt dem, der im Glauben ausharrt. Das Ausharren lohnt sich, da wo Gott nahe kommt. Jakobus hat in seinem Brief schon einiges über Sanftmut, über bedachte Worte und über Geduld geschrieben. Dafür ist Hiob kein Vorbild. Und seine Freunde noch viel weniger. Aber unter den Christen in den Gemeinden wurde auch viel gegen einander gegenseitig verurteilt und gerichtet, weiß Jakobus, und er mahnt es öfters an. Aber was er uns an Hiob zeigt, ist, ihr Christen, ihr leidet, ohne dass ihr Unrecht getan habt. Ihr erlebt, wie euch etwas weggenommen wird. Ihr trauert darum. Ihr werdet falsch angeklagt, sogar von Brüdern. Nehmt die Propheten zum Vorbild, die geduldig leiden konnten, weil sie das Wort Gottes verkündeten, weil sie Gott kannten. Und in einer Sache sei euch auch Hiob ein Vorbild. Er harrte aus im Glauben, wo er nicht verstand, was Gott tut. Er blieb bei Gott. Er ging nicht falschen Wegen nach. Er befolgte nicht dem Rat seiner Frau, einfach Gott den Rücken zu kehren. Er befolgte nicht den Rat seiner Freunde, einfach etwas einzugestehen, was gar nicht passiert ist. Und Gott nach eigenem Ermessen zu formen. Nein, er suchte Gott in all seinem Leid. Er suchte Gott beharrlich. Er wollte ihm wirklich begegnen. Er harrte aus. Darin ist Hiob ein Vorbild, in all seinem Leid und trotz all seiner Ungeduld. Ich könnte euch vorstellen, wie die Christen im ersten Jahrhundert gesagt haben, ich fühle mich wie Hiob. Ich will das alles hinschmeißen. Das macht keinen Sinn. Wo ist Gott denn hier? Und Jakobus sagt, wenn du so denkst, in einer Situation, wo du das Gefühl hast, Gott hilft mir nicht, Gott ist mir fern, es macht alles keinen Sinn. Oh, dann denke aber nicht nur an das Leiden Hiobs. Jakobus sagt nicht auch, komm, Hiob ging es noch viel schlimmer als dir. Nein, er sagt, siehe auf das Ausharren von Hiob. In all seinem Schmerz ging es ihm darum, dass er Gott suchte. Dass er Gott suchte. Nun, tu dasselbe. Wenn du schon nicht geduldig und ruhig warten kannst, oder nimm dir zumindest das Ausharren von Hiob zum Vorbild. Lernt geduldig leiden mit den Propheten. Lernt selbst in extremen Ausharren mit Hiob. Aber Jakobus erdeutet noch an, warum das Ausharren so wichtig ist und nützlich. Das ist der zweite Punkt, das Ende des Herrn. Das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Das Ende, was Jakobus hier beschreibt, es kann sowohl ein zeitliches Ende bedeuten, also was ganz am Ende bei rauskam, oder auch das Ziel oder den Zweck, das Ende einer Sache, wozu es alles dienen sollte. Jakobus, er ermahnt die bedrängten Christen nicht nur, hört euch die Geschichte von Hiob an, er hat ausgeharrt. Nein, er geht weiter und er sagt, damit ihr ausharren könnt, obwohl ihr vielleicht gerade keine Hoffnung habt, obwohl ihr keinen Lichtschimmer seht, obwohl alles düster und schmerzvoll scheint, seht auf das, was Gott mit Hiob getan hat. Hiob wurde manches erst am Ende klar. Anderes hat er vielleicht zu seinen Lebzeiten nie erfahren. Aber wir, die wir von Hiob hören, wir dürfen noch mehr erkennen. Der Herr erscheint nicht erst am Ende in Hiobs Geschichte. Er ist von Anfang bis zum Ende da. Gott erscheint in den ersten Kapitel. Und Gott ist da im 42. Kapitel. Gott hat nie vorgehabt, Hiob einfach leiden zu lassen, weil er sadistische Freude daran hätte. Nein, doch er stellt Hiob als ein Zeugnis des Glaubens hin und er rühmt ihn sogar vor Satan. Das Leiden Hiobs ist zum einen eine Folge der besonderen Wertschätzung Gottes. Und was Hiob nicht wusste, aber was diejenigen, die von ihm lesen und von ihm gehört haben, erfahren ist, in der ganzen Zeit liegt Gottes Aufmerksamkeit auf Hiob. Er sagt Zu Satan, diesem gefallenen Engel, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Hiob fühlt sich verlassen und er fühlt sich gehasst. Dabei blickt Gott mit großer Liebe und mit Mitgefühl auf ihn. Und er gibt dem Teufel Grenzen an, die er nicht überschreiten darf. Rühre sein Leben nicht an. Du darfst alles nehmen, was er hat. Du darfst sogar seine Gesundheit, an seine Gesundheit, aber sein Leben darfst du nicht nehmen. Hiobs Geschichte ist die Geschichte von unschuldigem Leiden. Aber weil Hiob ausharrt, ist das unschuldige Leiden ein Zeugnis des Glaubens, das Gott ehrt. Mit Hiob wird dem Satan demonstriert. Ja, wird der gottlosen Welt demonstriert. Wird den bösen Mächten dieser Welt demonstriert. Was für eine Kraft wahrer Glaube hat. Dass der Glaube an Gott wichtiger ist als alles, was wir besitzen. Als alles, woran wir uns freuen können. Wie es im Psalm 73 heißt, habe ich nur dich, Gott, frage ich nicht nach Himmel oder nach Erde. Hiobs Leiden ist ein Zeugnis für das Wesen und die Kraft wahren Glaubens. Ein Zeugnis vor dem Bösen. Und darin ist Hiob ein Schatten auf einen anderen, der völlig unschuldig gelitten hat. Ja, sogar mehr gelitten hat als Hiob. Könnt ihr euch das vorstellen? Sein Reichtum war größer als die tausende Nutztiere Hiobs. All seine Diener und seine gesamte Ehre. Denn diesem gehörte die himmlische Herrlichkeit und die ganze Schöpfung, alles, was es im Weltraum gibt und darüber hinaus. Jeder Stern gehörte ihm, jeder Planet, jedes Tier auf dieser Welt, alle Mensch, alles war sein. Und er entäußerte sich, sagt die Bibel, er nahm Knechtsgestalt an. Er gab all diesen Reichtum auf und hatte noch nicht mal einen Ort, wo er sich bequem hinlegen konnte in der Nacht. Er wurde von all seinen Freunden verlassen, teilweise verleumdet und sogar verraten. Er war geplagt mit größtem Leid, dass er Blut schwitzte und seine Seele sterbensmatt war. Bei ihm nahm Gott alle Grenzen hinfort. Er wurde nicht nur körperlichen Schmerzen ausgesetzt, sondern auch sein Leben wurde nicht verschont. Und Gott schwieg nicht nur, sondern dieser Mann rief aus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als er den Zorn Gottes trug und Gott sein Angesicht von ihm wandte. Dieser Mann der Schmerzen, dieser Mann mit Leiden vertraut, ist Jesus Christus, Gott selbst, der Mensch geworden ist. Und er beweist durch sein Leiden, dass die Beziehung zu Gott, dass die Nähe zu Gott, dass der Glaube an Gott wichtiger ist als alles in dieser Welt. Denn er ist Mensch geworden, hat all seine Pracht aufgegeben, damit du und ich gerettet werden können. Sein Leiden war völlig unschuldig. Er harrte geduldig aus. Kein falsches Wort ging über seine Lippen. Er befahl sich ganz dem Vater an. Durch Jesus haben wir den höchsten Beleg, dass Gott in dieser gefallenen Welt Leid gebrauchen kann zu einem guten Ende. Und am Kreuz hat er die Mächte und Gewalten, hat einen Triumphzug über sie gehalten. Dass hier eine größere Kraft ist, als in allem Luxus und in aller Freude und in all dem, woran wir uns, was wir genießen können in dieser Welt. Nichts gleicht die Gemeinschaft und den Frieden mit Gott aus. Das Ausharren Christi ist der Grund unserer Hoffnung. Er gab alles auf, er litt an unserer Statt, der Unschuldige für uns Schuldige, um die Werke des Teufels zu vernichten und die Anklagen des Satans ein für allemal abzuwehren. Hiob war nur ein kleiner Vorschatten darauf, in all seiner Schwachheit. Christus ist der Mann der Schmerzen, der alles vorbildlich und völlig bewiesen hat und erwirkt hat. Ja, Satan mag der Anfang der Leiden sein. Er hat damit begonnen, mit dem Leiden das Leiden zu bereiten, aber dem Herrn gehört das Ende. Das Ende des Herrn habt ihr gesehen. Er gebraucht es zu seinem guten und heiligen Zweck und durch das Leid hindurch kommt doch das höchste Gut zum Vorschein. Wahrer Glaube an den souveränen Gott. Das lohnt sich. Wie das Feuer das Gestein schmelzen lässt, aber das Gold hervortritt, so ist das Ende des Herrn kostbar. Der Bibelausleger Francis Anderson kommentiert, dass der Herr selbst die unverdienten Konsequenzen des Bösen angenommen und auf sich genommen hat, ist die letztendliche Antwort auf Hiob und allen Hiobs der Menschheit. Das Ausharren Hiobs ist am Ende nicht nur ein Zeugnis des Glaubens, sondern auch für ihn selbst eine Hilfe in der Erkenntnis. Jakobus, er geht hier offensichtlich direkt darauf ein. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Hier kommen mehrere Sinne vor und hier ist ein Kontrast zwischen Hören und Sehen. Und das gebraucht Jakobus nicht einfach, um mal ein bisschen ein paar andere Wörter zu benutzen, sondern Hiob selbst bestätigt am Ende in Hiob 42, Vers 5, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Merkt ihr, Jakobus, er greift das auf, was Hiob erlebt hat, was Hiob bezeugt. Und sagt, ich hatte nur von dir gehört. Die Weise, wie sich Gott ihm geoffenbart hat, inmitten all des Leids, hat seine Erkenntnis von Gott so sehr vertieft, dass er sich fühlt, als hätte er vorher nur vage von Gott gehört, aber jetzt Gott mit eigenen Augen gesehen. Als wäre Gott ihm in einer ganz neuen Weise begegnet und nahe gekommen, wie er es nie zuvor erlebt hat. Am Ende dieser schweren Zeit, in der Hiob fast verzweifelte daran, ob Gott es gut mit ihm meint oder nicht, war er dem Herrn so viel näher als vorher. Freunde, das ist auch das Zeugnis der Christen seit 2000 Jahren. Unschuldiges Leiden und Bedrängnis der Welt, so schwer sie auch sein mögen, aber der Herr gebraucht es, um sich gerade in diesen Zeiten zu offenbaren. Die bewegendsten und bewährtesten christlichen Lieder und Hymnen, wenn ihr mal schaut, wie sie entstanden sind, alle, die wirklich Tiefe haben, sind von Leuten, die Tiefen in ihrem Leben erlebt haben, denen Gott nahe gekommen ist inmitten von Leid. Und ihre Lieder sind ein Trost für viele Generationen geworden. Jakobus, er schreibt den Bedrängten, den Verzagten, den zweifelnden Christen. Ich weiß, ihr habt von Hiobs Ausharren gehört. Aber habt ihr auch in eurem Leben das Ende des Herrn schon gesehen? Habt ihr den Herrn gesehen? Habt ihr nicht auch gesehen, wie Hiob es sah, wie der Herr gerade denen nahe ist, die um seines Namens willen leiden? Paulus weiß, die Kraft der Auferstehung Christi erfahren wir gerade auch in der Gemeinschaft seiner Leiden. In dieser gefallenen und sündigen Welt ist Leid ein schwerer Teil, aber der Herr hat darin ein gutes Ende. Was auch immer du gerade leidest, was auch immer du gerade durchmachst und du das Gefühl hast, ich kann nicht länger tragen. Nun, vom Ausharren des Hiob habt ihr gehört, aber das Ende des Herrn musst du sehen. Siehe auf den Herrn. Das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Schließlich sehen wir Gottes Mitgefühl und seine Barmherzigkeit auch darin, dass er Hiob all seine unbedachten Worte und zornigen Reden vergibt. Hiob tut Buße und Gott hält es ihm nicht länger vor. Das zeigt sein Mitgefühl. Das, was Hiob getan hat, es war nicht alles richtig. Was er gesagt hat, es war nicht alles vorbildlich. Er selbst sagt, es war törichtes Geschwätz. Ich bereue das. Geht nicht aus dem Gottesdienst und sagt, oh, ich darf klagen und schimpfen wie Hiob. Nein, er bereut es. Aber wir sehen am Ende das Mitgefühl und die Barmherzigkeit Gottes, indem er Hiob annimmt und sagt, trotz all dieser törichten Rede, er vergibt es ihm. Und er sagt, ich höre auf dein Gebet. Bete du für deine Freunde, ich will auf dich hören. Nicht, weil du so wunderbar geredet hast, so völlig vorbildlich warst in allen Dingen, dass man dir in allem ein nachahmen soll, sondern wegen dem Mitgefühl, dem herzlichen Mitgefühl und der Barmherzigkeit Gottes. Hiob tut Buße und Gott hält es ihm nicht länger vor, sondern Hiob wird ein Vorbild des gläubigen Ausharrens. Ist das nicht auch wunderbar? Trotz all der Schwachheit Hiobs, er wird uns hier als Vorbild genannt. Oh, was für eine Barmherzigkeit. Wir sollen Hiob zum Vorbild nehmen. Das hätten sich seine Freunde auch nicht gedacht. Gott ist reich, er ist überfließend an herzlichem Mitgefühl. Die Bibel sagt, Christus, unser Priester, er wurde in allem versucht. Er hat in allem gelitten und kann mitfühlen mit all unserer Schwachheit. Und er hat gelitten. Und mit seinem Blut, mit seinem Leben hat er für unsere Sünden bezahlt. Und deswegen kann er gnädig sein mit unserer Schuld, sie vergeben und sie bedecken mit seinem Blut. Das Ende des Herrn ist voller Erbarmen. Er erhebt Hiob vor seinen Freunden, er nimmt ihn herzlich auf und liebevoll an. Und er nimmt das Gebet des Leidgeprüften gnädig an und sagt, ich werde auf dich hören. Du hast eine Zeit gehabt, wo es so wirkte, als käme kein Gebet an. Aber am Ende, das Ende des Herrn ist, dass er Hiob ermutigt, bete, ich werde auf dich hören. Diese Barmherzigkeit zeigt Gott auch darin, dass wir am Ende lesen, und der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Er hatte doppelt so viele Tiere am Ende. All seine Verwandten kamen wieder zu ihm. Er bekam wieder Kinder und er sah noch 4 Generationen seiner Nachkommen. Selbst in diesen irdischen Dingen war sein Ende mehr als sein Anfang. Das war nicht die Belohnung für sein Leiden, sondern die Bestätigung der Güte Gottes. Gott schuldete Hiob nichts. Das macht er in seiner Antwort ziemlich deutlich. Gott schuldete Hiob nichts. Er sagt nicht, ah, stimmt, ich habe mich vertan. Ich hatte irgendwie das Leiden auf dich kommen lassen. Es galt eigentlich jemand anderem. Hier hast du eine Entschädigungszahlung. Nein. Gott schuldet Hiob gar nichts. Aber sein Ende ist so viel mehr als sein Anfang wegen der Güte Gottes. Weil der Herr voll innigen Mitleids und barmherzig ist. Der Herr tröstet die Weinenden, er segnet die Leidenden, er ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Das Ende des Herrn habt ihr gesehen. Gott weiß die Seinen mit Fülle an Freude zu beschenken. Oft schon durch so manche Freuden und Bewahrungen in diesem Leben. Wer von euch gläubig ist, hat das erlebt. Wie Gott segnet, wie Gott auf Gebet hört, wie er Bewahrung schenkt. Und wir denken, wow, Gott, danke. Aber in höchster Fülle wird er allen, die im Glauben ausharren, ewiges Leben schenken. Ewige Freude. Jesus sagt, wer um des Evangeliums willen irgendetwas verloren hat in dieser Welt, er wird es hundertfältig empfangen. Hiob hat doppelt so viel bekommen. Jesus sagt, oh, hundertfach werden wir empfangen. Die Güte Gottes wird nicht gering sein. Alles, was du leiden musst um Jesu Namen, und auch wenn du es nicht verstehst, du wirst es nicht bereuen. Paulus bestätigt in Römer 8, Vers 18, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Weißt du, was das heißt? Es fällt nicht ins Gewicht. Es ist so, wenn du morgens auf die Waage steigst und denkst, ah, kein Wunder, dass es so hoch ist, ich habe meine Brille noch auf, ich leg die Brille ab. Es fällt nicht ins Gewicht. Die Leiden der jetzigen Zeit, sie fallen nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die offenbart werden wird. Die sind nicht gegeneinander aufzuwägen. Wir werden ewige Freude empfangen und an all das Leid nicht mehr denken müssen, weil die Freude so viel größer ist. Das Ende des Herrn, das, was der Herr für die bereitet hat, die ihn lieben, ist, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört, in keines Menschen Sinn gekommen ist. Es ist so viel größer. Darum drei kurze Anwendungen. Höre aufmerksam. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Hast du das Buch Hiob schon mal gelesen? Ich weiß, es ist keine einfache Lektüre. Und wenn ja, wenn du dieses Buch schon mal gelesen hast, was ist dir hängen geblieben? Ist dir irgendwas mehr hängen geblieben, weiter hängen geblieben, als nur, dass Hiob unverdientermaßen leiden musste? Achte darauf, wie du das Wort Gottes hörst. Höre aufmerksam auf die Bibel, auf alles, was darin steht. Es ist alles gegeben zur Lehre und zur Überführung, zur Zurechtweisung und Unterweisung. Das Buch Hiob soll dir dienen in Zeiten deines Leidens. Und nicht nur darin, dass du denkst, oh, da gab es noch jemanden, der hat es noch schlimmer gehabt als ich. Selbst von diesem so schwer zu verstehenden Buch Hiob sollen wir nicht überhören, dass er ausgeharrt hat im Glauben an Gott. Nun, das überlesen wir schnell. Wir bleiben bei dem Leiden, aber wir sehen nicht das Ausharren. Höre von solchen, die gelitten haben. Habt ihr schon mal mit jemandem gesprochen, der um Christi willen verfolgt wurde? Wir beten regelmäßig für verfolgte Christen. Aber hast du schon mal solch ein Zeugnis gehört? Höre ihre Geschichten an. Vom Ausharren des Hiobs habt ihr gehört. Und wir sollen auch von den Hiobs unserer Zeit hören. Wir brauchen das im Leben unseres Christseins. Es sind falsche Wohlstandsprediger, die meinen, ich glaube an Gott, weil es mir immer gut geht und er mir alles gibt, worum ich ihn bitte. Oh, da ist kein wahrer Glaube. Höre auf solche, die bekennen können, Gott ist es wert, selbst wenn mir alles genommen wird. Gott ist es wert. Höre aufmerksam. Lies die Biografien derer, die ausgeharrt haben. Lerne von denen, die dir in Nöten und Schwierigkeiten vorausgegangen sind. Das ist, was Jakobus sagt. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Hört recht, hört aufmerksam, hört auf das Richtige. Und siehe auf den Herrn. Siehe auf den Herrn, achte nicht nur auf deinen Mangel, auf deinen Verlust, auf deinen Schmerz, auf deine Sorgen. Suche den Herrn darin. Siehe auf das Ende des Herrn. Siehe auf Jesus, der ein Mann der Schmerzen wurde, um uns aus unserem verdienten Leid in unverdiente Herrlichkeit zu geleiten. Wenn du heute Morgen noch nicht an den Herrn glaubst und erlebst Leid, nun, in dieser Welt ist Leid nichts Außergewöhnliches, sondern dadurch, dass wir uns von Gott abgekehrt haben, alle Menschen, von Natur aus, ist Leid eigentlich das, was wir jeden Tag verdienen. Und Gott ist nicht nur ein Helfer, der uns irgendwie ein bequemeres Leben geben kann, sondern das Leid ist, es ruft zu uns, es schreit zu uns. Wir brauchen einen Retter. Nicht, damit wir ein bequemeres Leben haben, sondern wir brauchen Frieden mit Gott. Diese Welt ist gefallen. Alles in dieser Welt ruft, hier stimmt etwas nicht. Und es soll uns dazu bewegen, den Herrn zu suchen. Den Herrn zu suchen. Siehe auf Jesus. Er hat gelitten, damit wir Frieden haben können. Damit wir Vergebung haben können. Damit wir das Ende des Herrn sehen können. Siehe auf die Güte des Herrn, inmitten auch deiner schwersten Tage. Wenn du gläubig bist, siehe auf die Güte des Herrn, inmitten deines Leids. Siehe auf den Herrn, wie er dir Trost schenkt und Gnade gibt, deine Sünden vergibt. Rufe ihn an in der Not. Gott sagt, ich will dich erhören. Weil Jesus rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es stockfinster wurde, dürfen wir zuversichtlich rufen, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Siehe auf den Herrn, nicht nur auf die Umstände, siehe auf den Herrn inmitten des Leides. Der Herr hat sein Ende und sein Ende ist gut. Und eine letzte Anwendung, preise glücklich. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Wen meint Jakobus mit wir? Es sind nicht wir Menschen in dieser Welt. Mit wir ist gemeint wir, die Gemeinde Jesu Christi. Diese Welt preist die glücklich, die Erfolg haben, die scheinbar keine Nöte haben. Wer sind die Vorbilder, die die Welt dir zeigt? Diejenigen, denen es gut geht, die im Luxus leben, die scheinbar nichts zu befürchten haben. Oder die, wenn sie Leid erleben, sich daraus herauskämpfen und nichts dulden, sondern irgendwie immer wieder auf die Bergspitze kommen in eigener Kraft. Die werden glücklich gepriesen in dieser Welt. Aber höre nicht auf das Urteil dieser Welt über das Leiden, sondern auf das Urteil des Geistes. Thomas Manton, er schreibt, die Leute dieser Welt sind elend in ihrem Glück, aber die Kinder Gottes sind glücklich in ihrem Elend. Beurteile diese Zeit richtig. Preise nicht die Gottlosen glücklich, die scheinbar von so mancher Not verschont bleiben und doch auf das ewige Verderben zugehen. Preise die glücklich, die ausgeharrt haben, die Glauben bewiesen haben, an deren Leben sich zeigt, wie echter Glaube an Gott hängen bleibt. Jesus nennt die glücklich, die um seines Namens willen verfolgt und gehasst und verspottet werden. Er sagt, hüpft und jubelt, springt in die Luft. Nicht aus Freude am Leid, sondern weil der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Vergeude nicht die Tage des Leids und misst nicht mit einem zu kurzen Maßstab. Das Ende des Herrn habt ihr gesehen. So preisen wir glücklich, die ausgeharrt haben im Glauben. Der Herr aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und auf das Ausharren des Christus. Amen.